Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das Bitcoin-Dilemma ist ein durchaus ernstzunehmendes und je schneller die Preise steigen, desto schlimmer wird es. Darüber müssen wir reden und das machen wir in der heutigen Podcast-Folge. Legen wir los. So, ich muss jetzt schon schmunzeln. Ich möchte mich zuerst einmal bei euch entschuldigen für den möglicherweise etwas halligen Ton. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, der Ton ist vollkommen in Ordnung, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Tonmann Tobi, der sowieso immer das Beste rausholt, was er kann. Denn ich setze mich ein bisschen so wie so eine Diva. Ja, wenn ich sage, so jetzt bin ich bereit, diese Podcast-Folge aufzunehmen, dann setze ich mich einfach hin, egal wo ich bin, und dann nehme ich sie auf. Und das führt manchmal dazu, so wie jetzt, dass das Umfeld hier für mich alles andere als geeignet ist, um einen Podcast aufzunehmen. Ich sitze in einem großen, halligen, gefliesten Raum. Im Hintergrund hört man ein bisschen Wind und noch den Generator des Kühlschranks. Das ist quasi das Gegenteil von einem guten Umfeld für eine Podcast-Aufnahme. Da wäre es immer noch besser, ich würde mich unter eine Bettdecke verkriechen und da aufnehmen. Aber bitteschön, ich bin Künstler. Ich kann das nicht einfach irgendwo machen. Ich muss das genau hier machen, während ich aus dem Fenster blicke und, ja, ich gebe es ja zu, tatsächlich Palmen sehe. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen Urlaubsgrüße, die mich so im Verlaufe eines Jahres erreichen. Ich habe es ja schon mal erzählt, das war immer der Plan meiner Frau und mir, in dem Moment, wo die Kinder aus dem Haus sind, dann tatsächlich auch Nutzen daraus zu schlagen, dass ich meinen Job als Content Creator, wenn ihr so wollt, als Börsenbeobachter von überall aus durchführen kann. Und genau das mache ich, deswegen bin ich im Winter immer mal unterwegs. Ganz unabhängig davon, ob ich also 3 oder 4 oder 5 Podcast-Folgen die Woche mache und 4 Videos und ich schicke einen Report raus und ich schreibe meinen Lesern der Renditespezialisten. Dennoch geht jeder davon aus, wenn man das Heimatland verlässt, dann ist man im Urlaub. Aber mittlerweile fühle ich mich eigentlich ganz wohl damit. Schönen Urlaub, das ist doch ein netter Gruß. Also, ich habe hier nicht wirklich nur Urlaub, aber ich will mich alles andere als beklagen, denn ich habe gerade viel Licht. So, 2 Minuten ging es also hier um das natürliche Umfeld eines Podcasters. Wenn der Ton erträglich ist, danke Tobi. Und jetzt sprechen wir über ein Bitcoin-Dilemma. Und ich weiß, man könnte das in Anführungszeichen setzen, weil es vielleicht ein bisschen ironisch gemeint ist. Aber tatsächlich glaube ich, dass es für viele ein gefühltes Dilemma ist, wenn denn diese Entwicklung, die wir hier sehen, hinsichtlich der Geschwindigkeit vielleicht den eigenen Plan so ein bisschen überrascht.
Der Bitcoin-Kurs steht über 65.000 US-Dollar und greift damit in dieser Woche nach einem neuen Allzeithoch. Es geht alles sehr turbulent. In Euro sind wir bereits auf einem Allzeithoch.
Die letzte Mail war eine sehr nette, ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil ich es nicht abgestimmt habe, aber es ging dem Fragesteller darum, dass er den Zeitpunkt, zu dem er dann Bitcoin verkauft, nicht verpassen möchte. Und deswegen hat er mich gebeten, auf so ein paar Zyklen zu schauen. Unter anderem darauf zu schauen, dass die Amerikaner, und dass das tatsächlich so im Laufe des Frühjahrs ein bisschen Geld abziehen für ihren Urlaub. Ich fand den Gedanken gar nicht so verkehrt. Und gerade bei denjenigen, die in Bitcoin investieren, dürften ja viele Gewinne aufgelaufen sein. Also gibt es vielleicht auch ein paar Abflüsse. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Saisonalitäten, die man hier beobachten kann. Insbesondere ist er auch darauf eingegangen, und das ist ein Punkt, den ich hier auch gerne nennen möchte, ich habe es den Lesern der Renditespezialisten in den Text mit reingeschrieben, dass Geldanlage ja nicht nur Mittel zum Zweck ist, beziehungsweise Mittel zu einem für die meisten auch definierbaren Zweck. Wenn man also beispielsweise das Ziel hatte, vielleicht sogar das Lebensziel, zu sagen, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, ich hätte darüber hinaus aber gerne ein neues Wohnmobil. Wenn ich mir das leisten kann, dann ist mein Leben so, wie ich es mir vorstelle. Und das finde ich im Übrigen auch eine sehr gute Herangehensweise, dass man das, was man entweder verdient oder was man sich erspart, was man anspart, dass man das auch mit konkreten Lebensplänen verbindet und nicht einfach sagt, naja, der Haufen soll halt größer sein, mal gucken, was nachher dabei rauskommt. Also dieses Visualisieren von Zielen finde ich sehr sinnvoll. Und wenn man beispielsweise im Bitcoin gekauft hat bei $300 oder sagen wir vielleicht realistischer, auch das könnte man in Frage stellen, 2 oder 3 Bitcoin vielleicht bei $10.000 oder bei $20.000. So oder so, es dürfte jetzt ein Gewinn aufgelaufen sein, der für das Wohnmobil reicht. Und ich werde sicherlich keine Anlageberatung in der Art hier in irgendeiner Art und Weise mit auf den Weg geben, dass ich sage, jetzt verkaufen. Aber wenn man das Ziel erreicht hat, von dem man vorher gesagt hat, dann bin ich für den Moment mal glücklich. Dann ist das Umfeld so, wie ich mir das wünsche. Ja, dann bitteschön, rege ich doch dazu an, genau das auch zu machen. Dann hat ja die Geldanlage ihr Grundziel erreicht. Dann macht sie mich im Leben zufriedener. Das Geld an sich wird mich nämlich in den allermeisten Fällen nicht zufriedener machen, sondern das, was ich damit vorhabe, das, was ich damit umsetzen kann, die Planung, die damit zur Realität werden. Aber es gibt natürlich viele Fragen in der Richtung, die schlicht und einfach, und es ist tatsächlich nicht schlicht und einfach, die sagen, ich bin einigermaßen rechtzeitig eingestiegen, wann auch immer das war, bei einem Bitcoin-Kurs, während ich das jetzt gerade aufnehme, sollte ich vielleicht dazu sagen, das kann ja innerhalb von wenigen Tagen schon anders aussehen. 65.124 US-Dollar. Also ich nehme diese Podcast-Folge jetzt am Montag auf. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Allzeithoch. Und dass jetzt die Fragen mehr werden, was soll ich machen, das ist logisch, weil jetzt die Gewinne sehr, sehr schnell entstanden sind. Einige haben mir auch geschrieben, also wir sprechen hier wirklich nicht nur von 1, 2, sondern insgesamt so 25, 30 Nachrichten im engeren Netzwerk. Also nicht das, was mir Leser geschrieben haben, sondern tatsächlich per WhatsApp oder per Mail. Nicht alles Freunde, natürlich, ich werde schon so viele Freunde, sondern einfach Bekannte, die wissen, dass ich mich damit beschäftige und die sagen, ja, wir haben ja schon mal vor 1, 2 Jahren gesprochen und du hast ja gesagt und nun, was machen wir denn nun? Nun hat sich Bitcoin ja sehr, sehr gut entwickelt. Und natürlich gebe ich da in der Regel keine individuellen Empfehlungen, außer die ich jetzt auch heute gleich aussprechen werde. Und ihr wisst es natürlich schon, es geht darum, welchen Plan habe ich denn eigentlich verfolgt? Diese Gedanken, dass man durch ein genaues Hingucken dann eher sagen könnte, na jetzt fällt er doch wahrscheinlich doch, oder? Diejenigen, und das waren auch einige, die jetzt bereits Gewinne realisiert haben, die haben in der Regel noch so einen kleinen Anhang mit dabei gehabt, naja, die Kurse sind doch jetzt auch überhitzt, oder? Klammer auf, nicht geschrieben. Oder meinst du, ich habe zu früh verkauft? Genau das ist eine Problematik, die vielleicht nicht nur Bitcoin-Anleger betrifft, sondern auch diejenigen, die eine Supermicro gekauft haben oder eine Nvidia-Aktie. Immer dann, wenn Kursgewinne in sehr kurzer Zeit entstehen. Dann durchlaufen Anleger ganz typische Zyklen eines Anlegers. Und bevor ich gleich konkret auf Bitcoin zu sprechen komme, möchte ich den Anlegerzyklus nochmal in wenigen Worten hier zusammenfassen. Und ich denke, die meisten werden sich da irgendwo wiederfinden, beziehungsweise diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Also egal, ob wir über eine Wachstumsaktie sprechen, über die grandiosen Ertragsaussichten. In dem Moment, wo die Anleger kaufen, sind sie für dieses entsprechende Wertpapier oder für diese Assetklasse logischerweise bullish eingestimmt. Sollten dann die Kurse erstmal fallen? Und das ist sehr häufig der Fall, einfach deshalb, weil sich viele Anleger, wahrscheinlich jetzt nicht ihr, die hier zuhören, aber viele Anleger gehen dann an die Börse, wenn die Börse steigt. Sie kommen also zumindest mal in vielen Fällen etwas zu spät. Dann fällt also der Kurs und gerade bei denjenigen, die zum ersten Mal drin sind, entsteht sofort reflexartig, nein, ich wusste es doch, die Börse ist nichts für mich. Bei der nächsten Aufwärtsrallye werde ich sofort wieder verkaufen. Börse war nie was für mich, Bitcoin war nie was für mich, ich wusste es. Ja, ich steige ein und es ist doch alles Lug und Trug und abgezockt und ich bleibe bei meinem, weiß ich nicht, Bausparvertrag oder ich habe nur physisches Gold. Dann kommt aber die nächste Aufwärtsrallye. In fast jeder Abwärtsbewegung kommt auch eine Gegenbewegung. Und dann, nee. Jetzt kommt es ja wieder. Ja, ich bin ja jetzt nicht so blöd und verkaufe gleich wieder. Ich will nämlich nicht ohne Verlust aussteigen. Also bleibe ich nochmal drin. Okay, fällt der Kurs weiter. Ja, jetzt ist es natürlich zu spät zum Aussteigen. Warum fällt das Ding denn? Die Erträge sind gut, die Aussichten für Bitcoin, sucht euch hier irgendwas aus, sind doch gut. Ja gut, dann halte ich das Ding halt länger. Ist ja sowieso, soll ja sowieso richtig sein. Meine Güte, das Ding fällt weiter. Ich wollte doch einfach nur ohne Verlust aussteigen. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr verkaufen. Na, jetzt kann ich nicht mehr verkaufen. Der Verlust ist zu groß. Warum habe eigentlich immer ich kein Glück, wenn ich an der Börse unterwegs bin? So, tiefer kann es ja jetzt nun wirklich nicht mehr gehen, ne? Oh, tolle Wurst. Jetzt kommt auch noch dieses Verbot oder jetzt kommt dieser Gerichtsprozess oder jetzt tritt dieser CEO zurück. Das war so klar, so klar. Und dann entweder kommt dann der Punkt, totale Verzweiflung, okay, verkaufen, raus, raus, raus. Und das ist sehr häufig der Fall. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist überspitzt formuliert, man kann ja relativ gut sehen, insbesondere, das habe ich hier in einer letzten Folge schon mal gesagt, bei amerikanischen Brokern lässt es sich ein bisschen besser verfolgen, die Mittelzu- und Abflüsse, gerade so bei diesen Neo-Brokern. Und es wird nicht verkauft mit einem Verlust von 20%. Die große Tech Rally hat ja stattgefunden im Jahr 2021 in den Nebenwerten, also zweite und dritten Reihe. Das war, hoffentlich trete ich jetzt niemanden auf die Füße, das war als PayPal, wo waren sie in der Spitze? Nichts gegen PayPal, ich sage ja nicht, dass die unprofitabel sind, nur die Bewertung war halt wie bei ganz, ganz vielen anderen Werten auch jenseits von Gut und Böse. Also da war PayPal bei $300 und höher. Und auch viele, viele andere Aktien und auch viele noch viel schlechtere Unternehmen, die überhaupt gar kein Geld verdient haben. Diese Aktien werden nicht verkauft, wenn der Markt 20% fällt. Diese Aktien werden dann nach 50, 60, 70, 80% Kursverlust verkauft und sorgen dann nochmal für die letzten 10, 20%. Und dann kommt etwas, und das ist gerade in Bitcoin garantiert, weil wir auch dort sehen, wann die Leute gekauft haben, und zwar um das Top herum. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe meinen Bitcoin seit 6 Jahren, ganz hervorragend, alles gut, aber ganz viele haben es nicht getan. Dann steigt Bitcoin wieder. Und das kann auch denjenigen passieren, die vorher schon verkauft haben ohne diese Korrektur. Und dann sagt man zuerst, ja gut, ich habe ja meinen Plan umgesetzt. Ist mir eigentlich egal, wenn das Ding wieder steigt. Dann fällt es, habe ich ja gewusst. Dann kommt nochmal wieder eine Rallye und schon geht der Mechanismus wieder los. Das Tief wird doch bestimmt doch nochmal getestet. Naja gut, dann komme ich zu dem Kurs wieder rein. Ihr merkt, ich überspitze alles. Aber das sind alles Gedanken, die so tagtäglich garantiert stattfinden. Also jetzt noch einmal zurück zum Tief. Noch einmal eine Korrektur dahin. Und dann werden meist irgendwelche Marken genannt, die man irgendwo aufschnappt. Dann kaufe ich aber wieder. So, jetzt greife ich rein. Das Ding steigt. Und es steigt nicht direkt wieder, sondern fällt wieder. Das sind diese klassischen Tiefs einer Bodenbildung. Steigen, das ist eben nicht zwei Schritte vor, zwei Schritte vor, das ist ein Trend, sondern zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Und wenn wir uns Bitcoin einmal ganz kurz gemeinsam ansehen, beziehungsweise ich bespreche es und sage euch, was ich da sehe, dann geht mal bitte, ruft euch mal irgendeinen Chart auf. Und dann schaut auf diesen Chart von etwa Mai 2022 bis zum Oktober 2023. Dann seht ihr genau das immer wieder. Immer wieder leichte Korrekturen, Erholung, Korrekturen, Erholung. Und am Ende des Tages kann man aus so einem Kursverlauf nicht herauslesen, wann endet das Ganze. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich völlig klar, dass Bitcoin weiter gestiegen ist. Aber wer vorher nicht drin war, für den war es wahnsinnig schwer. Der wurde immer hin und her geschüttelt, gerade so im Jahr 2022. Da gab es immer noch ein Tief. Das war natürlich alles sehr, sehr anstrengend. So, dann steigt ein Kurs. Selbstverständlich, im allerbesten Fall, solange man drin ist. Dann steigt der Kurs noch weiter. Und gerade bei Aktien kommt dann der Fall, und das ist jetzt natürlich nicht idealtypisch, sondern nur bei, insbesondere bei den Werten, die sich sehr schnell bewegen, dann nimmt man eine gewisse Strecke mit und dann steigt man aus, wie bei einer Nvidia. Es war ja gar nicht so leicht, mit einer Nvidia-Aktie einen Verlust zu machen.
The company is expected to make $110 billion in top-line revenue next year, 70% gross margins, mid-40s when it comes to free cash flow margin. So very, very well positioned from a fundamental standpoint.
Ich war im Übrigen auch einer, der gekauft hat, Zweimal sogar war ich in der Aktie mit Trading-Absichten drin und habe dann wieder verkauft. Deswegen komme ich aber nicht auf die Idee, dann zu sagen, jetzt steigt die Aktie weiter, jetzt ist das ja völlig alles irrational. Oder ich müsste sogar von fallenden Kursen mal profitieren. Einer der häufigsten Fehler, und ich bin mir nicht allzu, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich mit meinem Podcast daran etwas bei allen ändern werde, aber einer der häufigsten Fehler ist, einfach eine Aktie positiv zu besprechen und sie auch wirklich in dem Kopf positiv zu sehen, solange ich investiert bin. Und das Ganze kann sich innerhalb von einem Tag um 180 Grad drehen in dem Moment, wo ich nicht mehr drin bin. Dann ist die Aktie mit einmal zu teuer. Dann ist sie zu schnell gestiegen. Und von dem muss man sich wirklich lösen. Die Beurteilung einer Aktie davon abhängig zu machen, ob ich investiert bin oder nicht. Nvidia ist ja ein großartiges Unternehmen. Nvidia hat großartige Margen. Ich bin sicherlich, ich hätte besser daran getan, wenn ich die Aktie einfach vor 2 Jahren gekauft hätte und dann hätte ich nichts gemacht. Einfach halten und dann wäre ich jetzt immer noch investiert. Wahrscheinlich steigt sie ja noch über $1,000. Ich weiß nur, ich kann sie auf diesem Niveau nicht mehr kaufen, weil das Chance-Risiko-Verhältnis nicht passt. Warum? Und das ist das Fazit, ein wesentliches Fazit. Ich komme gleich noch auf ein paar Bitcoin-spezifische Dinge. Es ist absolut notwendig, und auch wenn ich das schon 300 Mal gesagt habe, muss ich es wiederholen, dass ich vorher den Plan mache. Wo nehme ich Gewinne mit oder möchte ich Bitcoin gegebenenfalls halten, bis sie auf 100.000 steigen oder 125.000? Oder habe ich noch weitaus höhere Ziele, das heißt also über diesen Zyklus hinaus, dann muss ich investiert bleiben. Ich kann angesichts dieser Volatilität nicht davon ausgehen, dass die Analyse einer Saisonalität oder eines Zyklus oder der ETF-Zuflüsse oder des Charts oder der Markttechnik oder der Volumina oder des Brokerverhaltens oder des Anlegerverhaltens, ich kann einfach selbst mit all diesen Untersuchungen nicht davon ausgehen, dass ich Bitcoin ganz einfach einordnen kann in so einen Plan und sage, jetzt steigen sie bis zum Allzeithoch, dann gibt es eine Korrektur von 30%, dann steige ich wieder ein und dann steigen sie zum nächsten Allzeithoch. Das geht schon bei den weniger volatilen Werten nicht. Es geht bei Bitcoin aber auf gar keinen Fall. Wirklich auf keinen Fall. Es wird mal gelingen. Und am Ende des Tages sage ich auch, mit der Analyse des Preises, also mit der charttechnischen Analyse, ist man in sämtlichen Kryptowerten. Ich beobachte die allermeisten Altcoins nicht. Ich habe ein Gespräch geführt, ging es darum, warum machst du das denn nicht? Ja, die interessieren mich einfach nicht. Ich schaue mir die ersten 3, 4, 5 Werte an. Also das mag bei dem einen oder anderen zu Kopfschütteln führen, aber klar ist, selbst diese Altcoins lassen sich mit Charttechnik unglaublich gut handeln. Auch Solana.
Mit zusätzlichen Funktionen auf der Blockchain, mit diesen Token-Extensions, wird natürlich Solana als Blockchain noch attraktiver für Unternehmen, die Kryptoprojekte auf der Blockchain realisieren wollen.
Weil wahrscheinlich hier die psychologische Komponente so hoch ist. Deswegen funktioniert ja wahrscheinlich Charttechnik so gut. Aber wenn ich darauf nicht zurückgreife, was ich nicht muss als langfristiger Investor, dann brauche ich einen anderen Plan. An irgendetwas muss ich mich orientieren oder ich sage, ich halte sowieso. Das ist aber bei den allermeisten, wenn sie mir schreiben und sagen, ich habe verkauft oder wo sollte ich denn verkaufen, kann das ja nicht der Fall sein. Ansonsten entstünde die Frage ja nicht. Also gucken wir nochmal ganz kurz auf Bitcoin. Wir haben die ETF-Zuflüsse. Die sind unerwartet, muss man sagen, bullish. In diesem Ausmaß hatte man das nicht gedacht. Man hat insbesondere nicht gedacht, dass sich so viele Vermögensberater so schnell dafür interessieren würden. Das spricht dafür, dass wir in dieser Rallye noch nicht am Ende angekommen sind. Und ich sage es jetzt einmal, weil es wahrscheinlich für jeden ja klar ist, Korrekturen von 5, 10 oder 15% sind ja läppisch. Die können von heute auf morgen stattfinden. Das ändert überhaupt nichts an der These. Dann sind wir in diesem aktuellen Kryptozyklus im Prinzip zu dem Zeitpunkt angelangt, einen Tick früher, als man das auch erwartet hätte. Wir sind also im sogenannten Krypto-Sommer und der wird voraussichtlich bis Ende 2024 anhalten. Und wenn wir dann darüber hinausgehen, muss man sagen, auch das Jahr 2025 könnte dann noch neue Preisspitzen bringen, wenn es so läuft wie in der Vergangenheit, allerdings nicht mehr in der Dynamik. Nehmen wir die Kursprojektion, wenn wir uns die Charts anschauen, Kursziele, ja, gerade bei so einem logarithmischen Chart muss man das nur ganz, ganz leicht verschieben und schon hast du unterschiedliche Kursziele. Aber ich würde mal sagen, wenn man es genau anlegt, wären wir auf der Oberseite irgendwo zwischen 100 und 130.000 US-Dollar in diesem Zyklus. Schickt mir gerne Nachrichten oder Artikel, aus denen hervorgeht, warum Bitcoin auf 1 Million steigen muss. Ich schaue hier einfach auf die Fortschreibung der Entwicklung der letzten Jahre. Dann ganz klar, die Bewegung in Bitcoin geht einher mit dem Zyklus der Liquidität. Hier erwarte ich, dass wir bis ins Jahr 2025 noch ein positives Umfeld haben. Das danach folgende Umfeld, übrigens an dieser Stelle schon mal, könnte außerordentlich bärisch ausfallen. Aber da müssen wir uns ja jetzt noch nicht drum kümmern. Altcoins ziehen langsam nach, brechen langsam zur Oberseite aus. Das spricht eher dafür, dass wir uns noch in der Frühphase, auf jeden Fall aber nicht in der Endphase des Trends befinden. Wenn wir uns diese Log-Regressionscharts anschauen, dann sieht das alles gesund aus. Wir bewegen uns langsam in die Mitte rein. Wenn wir uns den Bitcoin-Valuation-Korridor anschauen, dann ist der eindeutig nicht überkauft. Wenn wir uns die historische Volatilität anschauen, dann deutet sie noch nicht auf eine Überhitzung hin. All das spricht also dafür, dass sich Bitcoin in den nächsten Monaten inklusive der dazugehörigen Korrekturen weiter aufwärts entwickeln wird. All das sind aber Feststellungen, die möglicherweise mit dem, was du vorhast, rein gar nichts zu tun haben. Und wenn nicht bis jetzt schon geschehen, dann würde ich mich jetzt setzen und heute sprechen ja alle immer Chai-Latte oder nehmen sich einen Tee oder so, aber wer mag, nimmt sich auch einfach eine Tasse Kaffee. Kann ja auch ein guter Kaffee sein. Und überlegt sich einfach mal, denn es geht ja hier schließlich um die eigene Geldanlage, was ist eigentlich mein Ziel mit Bitcoin? Und dabei, bitteschön, das, was ich hier kommuniziere, gerne auch ignorieren. Dass ich zweigeteilt fahre, das quasi meine, ja, wenn ihr so wollt, nee, es ist keine Zockermentalität, aber ich habe ja Freude an der Spekulation, an dem aktiven Handel. Und deswegen betreibe ich die Disziplin auch. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, dass ich aus meiner aktiven Position in Bitcoin zu früh ausgestiegen bin. Ja, ich arbeite hier mit festen Teilgewinnmitnahmen und zwar deshalb, weil die Volatilität so hoch ist, dass die anderen Wege oft bedeuten, ich müsste sonst einen Großteil meines Profits wieder abgeben. Wenn ich also beispielsweise, ich trete gerne in jede Diskussion ein, hat allerdings wie bei einer anderen Diskussion, die ich hier auch schon mal angeregt habe, sich noch keiner gemeldet, warum ein Trailing Stop jetzt was Sinnvolles sein sollte. Also einfach immer statisch 10% den Stop nachzuziehen. Das geht. Die meisten Broker bieten das auch an. Aber ich orientiere mich natürlich am Chart. Das Problem ist nur, wenn ich bei Bitcoin den Stop nachziehen möchte, dann kann ich entweder gleich sagen, ich steige aus oder der Stop muss 15% oder 20% entfernt sein. Es geht ja gar nicht anders, weil ja die Volatilität, ja, in den letzten Tagen habe ich es auch mitbekommen, nicht, aber sonst ist die Volatilität eben deutlich höher. Und wenn ich dann Stop auf 20% nachziehe, dann kann ich auch gleich sagen, versuche auf 10 oder 5% nachzuziehen, dann kann ich auch gleich sagen, ich nehme die Gewinne mit, weil ich wahrscheinlich eh ausgestoppt werde. Und dann ärgere ich mich nur, dass ich die 5 oder 10% auch noch abgegeben habe. Deswegen arbeite ich dort mit Teilgewinnmitnahmen. Es gab aber in Höhe von etwa 53.000 US-Dollar, das war dieses Teilgewinnziel, gab es keine Konsolidierung. Stört mich das? Ja, Gott, klar, ich strebe ja immer 100% an und im perfekten Fall wäre ich langfristig und kurzfristig in der aktiven Position. Aber ich bin ja auch noch in Solana, ich bin noch in Ethereum. Also mich jetzt aktuell über Kryptos zu beschweren, das erschien mir ein bisschen unangebracht zu sein. Aber na klar, im Idealfall wäre ich da noch drin. Nur, weil ich weiß, dass mir sowas passieren muss, angesichts der Tatsache, dass ich ja mit festen Teilgewinnmitnahmen arbeite, dass also der Kurs einfach weiterläuft. Natürlich sind meine langfristigen Positionen größer, sie sind einfach größer gewachsen im Laufe der Zeit. Ja, bei kurzfristigen Spekulationen geht es ja dann um Depotrisiko mal 1 oder 2%. Und das ist nicht 1 oder 2% der Depotsumme, sondern das Depotrisiko beschreibt die Strecke vom Einstieg bis zum Stop. Daraus definiert sich das Depotrisiko. So, da Krypto in meinem Gesamtportfolio mittlerweile über 10% ausmacht, sind es über 15% schon, ja, geht schon in die Richtung, einfach weil sie sich so gut entwickelt haben. Da kann ich natürlich dann in dem Moment nicht traurig sein, wenn ich aus der Position rausfliege, weil Meine langfristige Position, die läuft ja hier mit auf neue Allzeithochs, möglicherweise, wahrscheinlich. So sieht es zumindest derzeit aus. Ich habe also meinen Plan und ich habe meinen Plan auch schon häufiger kundgetan. Ich habe gesagt, ein Drittel langfristig Ethereum verkaufe ich bei 4.000 Dollar, um die 4.000 Dollar. Das war ein schöner Gewinn, ist auch schon ein paar Jahre her und zwei Drittel laufen weiter. Und jetzt werden andere sagen, ja, aber hättest du das Drittel auch behalten? Genau, das ist halt mein Plan. Und bei Bitcoin habe ich den Plan auch, da habe ich die langfristige Position noch in voller Größe, weil ich hier eine Gewinnmitnahme zwischen 95 und 100.000 US-Dollar anvisiere, wenn der Kurs eben dahin kommt. Dass ich nämlich die ganze Zeit hier über Kursziele rede, verändert den Kurs überhaupt gar nicht. Ja, vielleicht zu einem Mühe, weil am Ende des Tages das Anlegersentiment, vielleicht beeinflusse ich das hier. Naja, ich würde mal sagen, das kann man nicht als Frontrunning bezeichnen. Also das ist mein Ziel für meine langfristige Position, ein Drittel dort zu verkaufen. Und für den Rest werde ich genauso, wie ich es auch 2022 und 2023 getan habe, werde ich dann eine mögliche weitere Korrektur aussetzen, weil ich das mit meiner langfristigen Position mache. Aber das ist meine und ich kann damit auch sehr gut schlafen. Und wenn morgen früh Bitcoin bei 45.000 Dollar steht, also 20.000 Dollar, dann werde ich, naja, klar, dann denke ich vielleicht, na gut, trinkst heute nochmal einen zweiten Kaffee. Das war aber jetzt eine harte Nacht. Aber das war's dann auch, weil ich mit dieser Position schlafen kann und weil ich nicht in Bitcoin investiert habe, um mein Leben damit zu verändern. Das wäre eine echt anstrengende Spekulation. Also am Ende des Tages, nach einer ganzen Menge an Worten, wie viel haben wir hier, 25 Minuten, ich kann es wirklich nur so beantworten. Ihr müsst euch euren eigenen Plan machen. Und das klingt immer so ein bisschen nach Versicherung und man weiß es nicht genau, wenn man sagt, ich teile meine Pläne auf. Das heißt also, ich nehme etwas mit an Gewinnen und den Rest lasse ich weiterlaufen. Das klingt so langweilig im Vergleich zu vielen anderen Strategien, wo es dann um ja die Maximalansätze geht. Wer jetzt unter 300.000 verkauft, ist der größte Trottel sowieso. Der größte Trottel ist der, der vorher keinen Plan aufgestellt hat oder derjenige, der seine Pläne jeden Tag ändert, weil er sagt, ah, jetzt sieht es aber doch gut aus oder nicht so gut. Man darf einfach in diesen klassischen Anlegerzyklus nicht reingeraten. Und das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback zu hinterlassen oder abonnier doch einfach diesen Podcast. Am meisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.